Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich lebe in einer ewig beargwöhnten und benachteiligten Weltgegend. Sie heißt Galizien. Vielleicht bleibt mir deshalb gar nichts anderes übrig, als mich als Vertreter der Postmoderne auszugeben. Galizien, das ist die Nicht-Ukraine. Ein geografischer Überschuss. Eine polnische Halluzination.
Sagt Juri Andruchowitsch, der international renommierte ukrainische Autor aus Ivano-Frankivsk in der Westukraine. Die Ukraine ist der zweitgrößte Staat Europas, doch auf der literarischen Landkarte höchstens in Umrissen vorhanden. Jeder, der schon einmal die westliche Staatsgrenze der Ukraine überquert hat, weiß, dass dort auch 15 Jahre nach der Unabhängigkeit noch immer eine Trennlinie verläuft zwischen Europa und etwas anderem.
Im Schwebezustand. Die Ukraine nach der Orangenen Revolution. Ein Feature von Joachim Hildebrandt.
Juri Andruchowitsch hat seit seiner Kindheit in den Ruinen des früheren Galizien nach Spuren einer versunkenen Welt gesucht. Sein Kindheitstraum war, Archäologe zu werden. Seine besondere Liebe gilt den Landkarten. Da geht es ihm ganz ähnlich wie Andrzej Stajuk, dem polnischen Schriftsteller, der in den Beskiden lebt. Er war mit ihm zwischen den Beskiden und der Bukowina unterwegs.
Keineswegs ist das diese romantische Neigung. Das ist eine andere Art von Faszination. Ich glaube, das ist in erster Linie mit dem Begriff des Fragments verbunden. Ich meine, dass die Ruinen sind für mich vor allem die Fragmente von einem früheren, anderen Dasein. Das sind die Spuren, das sind die Teile und die können nur an irgendwelche Ganzheit erinnern, die aus dieser Teilen, aus dieser Fragmenten ganz willkürlich wieder konstruieren möglich ist. Deswegen ist das für mich so spannend und so interessant. Also eher keine Nostalgie, eher eine solche ästhetische Interesse, etwas Neues zu konstruieren und mit diesen Fragmenten einfach zu spielen.
Vielleicht kann man mit Fragmenten einer versunkenen Welt die Zukunft erahnen oder die Gegenwart besser verstehen.
Ja, ganz genau. Also das, was liegt auf dieser Achse, auf dieser Zeitachse, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Für mich diese Möglichkeit, mit Fragmenten sich zu beschäftigen, also mit diesen Ruinen auch, ist die beste Variante für mein eigenes Schaffen.
Juri Andruchowitsch hat unter dem Titel »Das letzte Territorium« eine Sammlung von Essays veröffentlicht. Sie sind im Lauf des letzten Jahrzehnts entstanden. Es geht um ein Territorium der Freiheit, das geschaffen werden soll, auf Dauer. Dieses Territorium der Freiheit haben die Ukrainer auf dem Maidan Nezalezhnosti in Kiew gefunden.
Ich denke, wir haben in der Ukraine diesen Territorium zum Beispiel im November, Dezember 2004 erlebt. Das war eigentlich nicht nur das Territorium des Maidans in Kiew, wo wir alle manifestierten. Das war überall in der Ukraine, die kleineren Maidans, auch in anderen Städten. Maidan ist auf ukrainisch Platz. Das war der Ort, wo diese Hunderttausende Manifestierenden täglich standen, wo auch in der Nähe dieser Zeltstädtchen war, ja, Nametowe Mistechko, und wo eigentlich die Revolution stattgefunden ist. Ich denke, diese 16 Tage und Nächte der aktiven Phase der Revolution, das war die Freiheit als solche. Ich kenne keine anderen Zustände, Befindlichkeiten, wo ich mich so frei und wohl gleichzeitig fühlte.
Das war nicht nur für Andruchowitsch eine wichtige Erfahrung.
Weil meiner Meinung nach diese 16 Tage und Nächte, das war eigentlich die Invasion von der Zukunft. Damals hatten wir ein Modell für unsere ukrainische Zukunft. Und jetzt ist diese Zukunft schon vorbei. Wir sind in Gegenwart eigentlich. Aber ein Bild, wie schön kann diese Zukunft sein, wir haben damals bekommen.
Я здохну без тебе, кохана, далека. Любитися сну, віноку, сосну, не сосну, сосну, не сосну. Я буду любити велику смереку.
Der Literaturwissenschaftler Jurko Prochaska ist ein bekannter Übersetzer aus dem Deutschen und aus dem Polnischen. Aufgewachsen in Ivano-Frankivsk, dem früheren Stanislau, lebt er seit 18 Jahren in Lemberg, auf Ukrainisch Lviv.
Lviv ist eine von Polen, Ukrainern, Deutschen, Juden und Armeniern geprägte Stadt des alten Mitteleuropa. Sie fiel bei der ersten Teilung Polens 1772 an die Habsburger Monarchie. Lemberg wurde Hauptstadt des Königreichs Galizien und Lodomerien, wie der Österreich zugeschlagene Teil der alten Adelsrepublik fortan hieß. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Stadt wieder polnisch. 1939 begann die sowjetische Besatzung der Stadt. Von Lemberg aus fanden 1940 und 1941 Massendeportationen polnischer Staatsbürger statt. Nach dem Krieg fiel die Stadt an die Sowjetunion. Der größte Teil der polnischen Bevölkerung wurde vertrieben. Heute leben noch 25.000 bis 30.000 Polen in der Stadt. Es steht ein großes Denkmal des polnischen Nationaldichters Adam Mickiewicz auf dem nach ihm benannten Platz. Die Ukraine ist seit 1991 unabhängig. Im Oktober 2004 erlebte sie eine Wende mit Anspruch auf Demokratie, ausgelöst durch die Präsidentschaftswahlen, die Orangene Revolution. Das Bündnis der Oppositionskräfte Unsere Ukraine, für das der liberale Viktor Juschtschenko kandidierte, war Opfer eines offensichtlichen Wahlbetrugs geworden. Doch das Regime beugte sich schließlich den Protesten des Volkes und Juschtschenko konnte im Dezember Präsident werden.
Die dritte Runde, wo man schon wusste, dass wir gewonnen haben, da war die Begeisterung unglaublich. Überhaupt war dieses Erlebnis der Orangenrevolution das Erlebnis meines Lebens. Und das bin ich mir schon mit meinen 35 Jahren sicher. Das war zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine, wo ein liberal-demokratisches Projekt in einem ukrainischen Staat erfolgreich geworden ist. Das muss man sich vorstellen, das ist seit Jahrhunderten zum ersten Mal erfolgreich gewesen. Da hatte man natürlich auch sehr, sehr viele Erwartungen.
Doch wie sieht es heute nach der Orangenen Revolution in der Ukraine aus? Warum sind die Menschen so enttäuscht, obwohl sie Viktor Juschtschenko gewählt haben? Der Politologe Alexander Rahr.
In der Ukraine haben sich doch westliche Werte in vielerlei Hinsicht etabliert. Die Presse ist jetzt wirklich frei. Die Ukraine hat ein wirklich parlamentarisches System. Die Ukraine ist das freieste Land im postsowjetischen Raum. Was Juschtschenko nicht gelungen ist, ist eine schnelle Wirtschaftsreform durchzuführen und die Leute zu sättigen. Sicherlich gibt es auch viele Menschen, die unzufrieden sind. Allerdings muss man in diesem Zusammenhang immer wieder betonen, auch in der dritten Wahlrunde bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2004 hat der Gegenkandidat Janukowitsch immer noch 44% der Stimmen erhalten. Also eine knappe Hälfte der Bevölkerung lehnt Juschtschenko und lehnt die Ziele der Orangen Revolution für sich ab. Die Ukraine bleibt ein weiterhin gespaltenes Land.
Am 8. September 2005 entließ Präsident Juschtschenko überraschend die Regierungschefin Julia Timoschenko und ihr Kabinett. Was hat die Regierung falsch gemacht?
Sie hat es eben nicht geschafft, der Korruption wirklich den Kampf anzusagen. Scheinbar hat die Ukraine auch nicht diese Experten in der Regierung, die in der Lage wären, die Transformation von einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft, von einer Diktatur in eine Demokratie zügiger und als Ausdruck nationalen Interesses des jeweiligen Landes zu sehen und wirklich die demokratischen Institutionen so zu errichten, damit sie auch funktionieren. Die Ukraine ist weiterhin in einem Schwebezustand.
Wie auch die Musik. Sie verleiht ja der Rede von Einheit und Einzigartigkeit erst Sinn, jenseits aller Konflikte und Stereotypen. Ihre Themen sind grenzüberschreitend und ihre Protagonisten sind universal. Denken wir an die Musik, die in der Nähe der Karpaten entsteht und natürlich auch nicht frei ist von Einflüssen aus anderen Regionen. Die Karpaten trennen im Territorialen, sagt Andruchowitsch, aber sie verbinden im kosmischen Sinn.
Um die jetzige Situation zu verstehen, muss man in die Geschichte der Ukraine zurückgehen. Schon im Jahre 1187 ist der Name Ukraina in der Ipati-Chronik belegt. Die Wurzeln der Ukraine liegen in der Antike, als griechische Kolonien an der Schwarzmeerküste gegründet wurden. Im frühen Mittelalter wurde das Gebiet der Ukraine von slawischen Stämmen besiedelt, die mit Kiew ein starkes Stammeszentrum bildeten, das zum Zentrum der Kiewer Rus wurde. Im 14. und 15. Jahrhundert übernahmen Moskauer Fürsten die Hegemonie. Im 16. Jahrhundert kämpften litauische, mongolische, russische und polnische Armeen um die Ukraine. Einfluss auf die Entwicklung des ukrainischen Nationalbewusstseins hatte zum einen die Entstehung des Kosakentums, da die Bauern ihre Leibeigenschaft abschütteln wollten, und zum anderen die Kirchenunion von Brest, die zwischen der katholischen und russisch-orthodoxen Kirche geschlossen wurde. Nach der Oktoberrevolution wurde die ukrainische Volksrepublik ausgerufen. Aber schon 1919 begann die Rote Armee einen Angriff auf das Land. Es entstand die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik. Bis 1991, also 72 Jahre lang, war die Ukraine ein scheinbar separater Organismus, der jedoch von Moskau aus mit eiserner Hand regiert wurde.
Noch etwas ist wichtig. Die Ukraine ist ein Land, aber zugleich sehr disparat. Diese Disparatheit ist das Ergebnis einer von der Geschichte gefügten Teilung zwischen Ost und West. Polnische und russische Machtfaktoren führten in der Ukraine im 17. Jahrhundert zu einer ersten Teilung in eine rechtsufrige und eine linksufrige Ukraine. Der Dnipro erwies sich als natürliche Grenze. Die rechtsufrige Ukraine kam zu Russland, doch Galizien, die Bukowina und Transkarpatien kamen zu Österreich. Es gibt Anlass, über den Gang der Geschichte zu klagen. Joko Prochasko hat sich mit diesem Lamento in seiner Arbeit am Institut für Literaturforschung in Lemberg auseinandergesetzt.
Es ging mir um eine sehr, sehr spezifische politische Kultur des Erinnerns, die den Ukrainern üblich ist und die darin besteht, dass der Ukraine notwendigerweise eine Märtyrerrolle zugeschrieben wird und dass dieses Weinen, dieses Lamento zum einzigen identitätsstiftenden Faktor wird. Und dann ist es gefährlich. Da kommt es zu einer Leidenskonkurrenz, die nicht nur schlecht ist für ein Selbstgefühl, sondern auch gefährlich ist, weil da fängt man an, sich zu messen und die anderen Leiden zu relativieren.
Hat sich das mit der Orangenen Revolution geändert?
Die Orangenen Revolution war eben zum ersten Mal ein Ausbrechen aus diesem Teufelskreis von Stöhnen und Weinen, von diesem Lamente. Und das ist in meinen Augen die größte Errungenschaft der Orangenen Revolution schlechthin, dass man dadurch einen Selbstwert gespürt und gefühlt hatte. Die Ukrainer haben begriffen, dass sie genauso sind wie die anderen, also nicht schlechter, auch nicht unbedingt besser. Die Orangenen Revolution dann das erste Ereignis ist, man muss sich das wirklich vor Augen führen, das erste Ereignis, das prägend ist für die gesamte Bevölkerung der Ukraine, ganz egal auf welcher Seite, ob man auf orangener Seite oder auf weiß-blauer Seite gestanden hat. Das ist die erste fundamentale gemeinsame historische Erfahrung gewesen.
Ich denke, Freiheit ist in breiterem Sinne ist etwas, was eigentlich nicht so ständig präsent ist. Ja, das ist auch wie mit dem Glück. Man sagt, man kann nicht ständig glücklich sein. Das Glück ist eigentlich die Augenblicke einfach. Also in historischem Ausmaß war diese Orangene Revolution auch ein Augenblick, ein historischer Augenblick. Diese Erlebnisse kann man schon nie wegstreichen. Ja, das bleibt als sehr positive Erfahrung, trotz aller Ernüchterungen, trotz aller Enttäuschungen. Das bleibt als ein vollkommenes Bild. Die Freiheit, ja, sie ist so, das war so.
Was hat sich verändert? Gewachsen sind die Bäume, verschwunden die alten Kinos und Molkereigeschäfte. Nur das Regenwasser ist noch genauso süß, besonders wenn es über die Äpfel rinnt. Sie werden schwerer und schwerer und fallen. Fallen in den Sand, stürzen sich zu Tode unter den heißen Himmeln. Sergei Sadan.
Und heute? Auf ein Politikfeld hätte sich Präsident Juschtschenko im vergangenen Jahr ganz sicher konzentrieren müssen.
Und das ist die Justizreform. Sie hat, denke ich, nicht stattgefunden. Solange es in der Ukraine keine dritte Macht gibt, die erste, die Exekutive, gibt es, sie funktioniert. Die zweite, die Legislative, gibt es auch in diesem Land, anders als in anderen postsowjetischen Ländern, wo es die Legislative noch nicht mal gibt. Es gibt die vierte Gewalt, die Presse, die ist freier in der Ukraine als in irgendeinem anderen Land des postsowjetischen Raumes. Aber ein wirklich unabhängiges Justizwesen gibt es in der Ukraine nicht. Weiterhin sind die Richter bestechlich. Die jeweiligen Gouverneure oder Vertreter der Exekutive können direkt Einfluss auf die Entwicklung nehmen.
Aus diesem Grund ist auch Julia Timoschenko aus der Regierung ausgeschieden, weil sie versucht hat, mit administrativen Methoden auf die dritte Gewalt einzuwirken, damit Beschlüsse in der Wirtschaftspolitik, wie zum Beispiel die Enteignung ehemaliger Oligarchen oder die Rücknahme von Privatisierungen, durchgeführt werden können. Aber auch unter ihrer Regierung sind diese Maßnahmen nicht nach Recht und Gesetz verlaufen.
Der Präsident ist der Garant für die Westorientierung des Landes, für die Europäisierung der Ukraine, für den Fortgang der Reformen, für die Demokratisierung der Nation. Die Frage ist, wo nimmt man unabhängige Richter? Wie erhöht man die Gehälter der Justizbeamten? Wie zerstört man die Mentalität der alten sowjetischen Bürokratie, auch im Justizwesen? Wie bringt man auch Unternehmern bei, dass sie ihre Rechtsstreitigkeiten eben in einem zivilisierten Rechtsfeld, sprich vor Gerichten, ausfechten, so wie man das in der ganzen Welt tut, jedenfalls im Westen, und nicht hinter den Kulissen. All das hat man in der Ukraine in den letzten 15 Jahren vergessen aufzubauen. Und es rächt sich jetzt, dass gerade in den 90er Jahren die Entwicklung Richtung eines Rechtsstaates nicht durchgeführt worden ist.
Eine der galizischen Anekdoten vergangener Tage geht so. Galizische Rekruten mussten zum österreichischen Militär einrücken. Die Einführung ins Militärwesen begann damit, dass man den Soldaten Namen und Ränge der höheren Chargen einbläute. Ein Wortgewaltiger setzte die ruthenischen Rekruten davon in Kenntnis, dass ihr Regimentskommandeur der Erzherzog Ritter von Toskana sei. Dann befahl er einem der Neuen, einem bärenhaften Huzulen, der aus der Gegend von Schabi oder Prokurava stammte, den Namen zu wiederholen. Und er sprudelte, ohne mit der Wimper zu zucken, hervor: Erzherzperz Ripatz Matuzkami. Erzherzperz bedeutet so viel wie Rübe mit Spagat. Wie in einem magischen Fluch schießt in diesem Erzherzperz vieles zusammen. Die erwähnte Ironie und die typisch ukrainisch-rustikale Volkstümlichkeit. Der bäuerlich-souveräne Umgang mit dem Fremden und der Fremdsprache und der spielerische Ungehorsam aller Schwäg.
Für den gebürtigen Ukrainer Andruchowitsch ist das ein Beweis für
unsere anerzogenen Komplexe, für ein fatales Auf-der-Stelle-Treten, wo wir die Schwelle nach Europa überschreiten sollten, und für unsere Unfähigkeit, diesen Schritt auch zu tun.
Die kulturelle Entwicklung, vor allem über die Literatur, die ich wahrscheinlich am besten kenne, während der früheren Epoche, noch der totalitären Epoche, war immer von der Zensur verhindert. Und das war ein Block für Denken, für die Ideen. Die Literatur war unfähig, mit wirklichen existenziellen Sachen zu konfrontieren, weil dort immer etwas wie ein taktischer Feind stand, ein Faktor der Zensur. Das ist sehr konkret. Was diese neue Qualität in ukrainischer Literatur vorbereitete, die neue Qualität der 90er Jahren und heutiger Zeit, ist, dass die ukrainische Literatur einfach zum ersten Mal in ihrer Geschichte von der Zensur befreit ist. Das hat sofort sehr schöne Früchte gebracht. Das funktioniert aber sehr klar und sehr deutlich. Keine Zensur und die Werke werden besser, interessanter, tiefer. Und so einfach funktioniert das.
Die Poststelle. Die Poststelle, über die das Tauwetter kriecht und Kaufhäuser am Morgen durch die Pizzaträger laufen. Wie leicht du alles hältst, was du täglich brauchst. Eine Haschischpfeife und einen Becher Tee. Das Wintergeschirr Honig beschmiert. Wie du Zugluft und Briefwechsel meidest. Ein Blick auf die Stadt, die gänzlich verstummte. Der Straßenhandel ist nicht sehr schwunghaft zu dieser Stunde. Zwei, drei Verkäufer heißer Kastanien schauen zum Himmel. Und es schneit. Doch so kümmerlich, dass es schon im Fallen taut. Der Schnee kaum die ersten Vogelschwärme erreicht. So haben die Vögel einander Vergnügen. Über ihren Köpfen so viel Schnee und so viel Leere unter ihren Flügeln, dass sie gern lange unter niedrigen Brücken flögen mit dem Duft heißer Kastanien im Schnabel. Jeder kann etwas finden, wenn er nur gründlich sucht. Engel streuen dir Bauschutt und Diamanten vor die Füße. Die ratlose Sonne mitten im Winter. Alles, was sie kann, ist einfach wandern, von Osten nach Westen. Liebste, von Osten nach Westen. Sergei Sadan.
Die Ukraine ist ein weites Land. Von Lemberg fährt man nach Tschernowitz über holprige Straßen, durch öde, reizlose, dünn besiedelte Landschaften. Das Auto stuckert stundenlang dahin, ohne Hoffnung, je wieder eine Stadt zu sehen, geschweige denn quirliges, urbanes Leben. Das Land besteht aus verschiedenen Regionen: Galizien, Wolynien, Donezbecken, Karpaten-Ukraine, Bukowina und Podolien. Es sind historisch gewachsene Provinzen. Und eine von Lemberg bis zum Donezbecken reichende politische und kulturelle Identität gibt es nicht. Das politische Erbe der Sowjetunion, die mangelnde Erfahrung mit demokratischen Regeln, ist eine große Last für die ukrainische Gesellschaft. Vor Präsident Juschtschenko liegt also eine schwere Aufgabe. Er müsste das faktisch zerrissene Land einen, nicht nur politisch, auch historisch.
Das verstehen schon alle. Das geht jetzt so Schritt zum Schritt. Die Hoffnung, die immer noch sehr stark ist, mit der Enttäuschung. Was wichtig war, dass die Bevölkerung in der Ukraine zu einer solchen Enttäuschung schon bereit war. Wir haben schon die 90er Jahre erlebt. Es gab damals auch sehr viel Hoffnung. Diese Hoffnung wurde einfach gestohlen. Deswegen, jetzt sind die Leute so viel mehr nüchtern und viel mehr kritisch. Das kann man sehen auch im heutigen ukrainischen Leben, wie oft und wie stark die heutige Regierende kritisiert sind. Das finde ich als ein gutes Zeichen, dass diese Kritik so unmittelbar, schnell und so operativ ist.
Aber Viktor Juschtschenko und Julia Timoschenko, die beiden Ikonen der orangefarbenen Revolution, sind zerstritten. Dennoch ist es ihnen nach der Wahl im März gelungen, eine Koalition zu schmieden. Das konnten auch die prorussische Partei der Regionen und ihr mächtiger Chef Viktor Janukowitsch nicht verhindern.
Stärkste politische Kraft in der Ukraine ist heute die Partei von Janukowitsch. Der Osten der Ukraine wird politisch immer stärker. Er wird wahrscheinlich mindestens ein Viertel aller Stimmen bekommen, wenn nicht mehr. So gesehen besteht natürlich jetzt aus westlicher Sicht die Gefahr, dass der nächste Premierminister wieder Janukowitsch heißen wird. Auch in der Ukraine, wie auch in Russland, wie in Weißrussland, wie in anderen postsowjetischen Staaten sind leider Gottes die Demokraten so zerstritten, so gespalten, dass sie eine vernünftige Koalitionsregierung, eine gemeinsame Kraftanstrengung für die Zukunft ihres Landes manchmal gar nicht mehr imstande sind, auf sich zu nehmen.
Im Osten der Ukraine, hier ähnelt die Mentalität der Bevölkerung der russischen, wird sich in absehbarer Zeit kein westliches, liberales Modell entwickeln lassen.
Auf der anderen Seite müssen wir der Ukraine eine Chance geben, sich in dieses neue Europa einzufügen. Die Ukraine ist auf Europa angewiesen und das Land wirklich in eine Art Schwebezustand zu lassen. Also die Ukraine braucht einen Stabilitätsanker in der EU und in der NATO. Ich denke, wir werden der Ukraine dies offerieren müssen, aber uns fehlen heute Lösungsmöglichkeiten. Es gibt zwei Lösungen, entweder Distanz und uns dann einigeln in einem EU-Europa, aber dann akzeptieren, dass die Länder, die nicht in das EU-Europa hineinkommen, andere Wege gehen werden. Oder wir machen mehr für diese Länder und dann gewinnen wir aber auch Einfluss, aber auch mehr Stabilität für den gesamten europäischen Kontinent. Aber dieses Lösungsmodell, wie man das Zweite schafft, hat noch keiner erfunden.
Juri Andruchowitsch schrieb einmal, dass die Vergangenheit die durchlebte Hölle sei und die Zukunft das erwartete Paradies. Das ist eine der möglichen Visionen. Aber jetzt sehen wir, dass sich einige nach der Sowjetzeit zurücksehnen und andere nach der Habsburgerzeit.
Die Gesellschaft ist natürlich wie jede Gesellschaft, auch die ukrainische, ganz vielfältig. Und ein Teil der ukrainischen Gesellschaft bleibt mit der allgemein sowjetischen Mentalität. Die gesellschaftliche Dynamik zeigt aber, dass diese Leute immer weniger sind. Also das ist ein normaler historischer Prozess, denke ich. Das liegt einfach in der Zeit, ja, in der Zeitphänomen, dass alles muss zuerst reif sein, ja, auch in dieser Sache geht das so. Das ist in der Ukraine auch die Generationsfrage. Da sind vorwiegend viel ältere Leute. Die habsburgische Nostalgie, also ich würde sagen, man kann das eigentlich nicht als ein gesellschaftliches Phänomen, also etwas, was soziologisch bedeutend ist, bezeichnen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach eine Art des ästhetischen Spiels, das ist eine Art der Mode. Das ist eigentlich etwas, was nicht so in diese österreichisch-ungarische Vergangenheit projiziert wurde, sondern eher in die Zukunft auch. Also eigentlich die Möglichkeit, diese Bilder von Vergangenheit zu mythologisieren, das hat ziemlich wenig mit der historischen Wahrheit auch zu tun. Also das liegt eher in solchen Fantasiegebieten, die ziemlich produktiv für die Idee der Zukunft sind.
Das ist eine Art Verklärung, die die Menschen in dürftiger Zeit offenbar brauchen. Es ist Nostalgie, es ist rückwärtsgewandte Utopie.
Wenn jemand aus ukrainischer Intellektuellen zum Beispiel sagt etwas über zum Thema, ja, sagen wir, die Multikulturalität in Bukowina zur K&K-Zeit, dann glaube ich, ist er oder sie auch ganz bewusst, dass ganzes Bild in Wahrheit nicht so idyllisch war, Aber im Moment dann ist das viel wichtiger, diese Multikulturalität zu betonen, weil das einfach für die Zukunft wirkt. Ja? Also das glaube ich, ist keine Lüge. Das ist auch die Wahrheit, ein Teil der Wahrheit, die in diesem Fall zum Betonen, zum Behaupten wichtig ist.
Ein Ort der Verklärung ist Czernowitz in der Bukowina, eine magische Stadt seit alters. Nach dem Öffnen der Grenzen von 1989 verstärkt auch für den Westen.
Während der K&K-Zeit von 1775 bis 1918 soll es überhaupt keine Konflikte zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen gegeben haben. Der deutschen, der jüdischen, der ukrainischen, der rumänischen und der kleinen armenischen Sprachgruppe. Paul Celan sagte über die Bukowina, es wäre eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten. Der Reiseschriftsteller Karl Emil Franzos, ein Vertreter des bürgerlichen Liberalismus und Humanismus im 19. Jahrhundert, musste in seinem Werk Ein Kulturfest aus Halbasien jedoch zugeben, dass die Bukowiner Toleranz eigentlich nur auf einer durch Zeit, Ort und politische Konjunktur bedingten Notwendigkeit beruhte. Dieser geglückte Völkerpluralismus war wohl weniger idyllisch als bisher angenommen.
Der Schriftsteller Zbigniew Herbert schrieb über eine andere Stadt, die auch lange Zeit für Besucher aus dem Westen nicht zugänglich war, über Lemberg. Zbigniew Herbert verließ seine Geburtsstadt, bevor die Rote Armee 1944 einmarschierte, und siedelte nach Krakau über. In einem Gedicht erzählt er von der Rückkehr in die verlassene Heimat.
Ort. Ich kam nach Jahren dorthin zurück, vielleicht zu satt. Ich wollte mich des Orts vergewissern. Die Hügel waren kleiner, in den Gräben der Rettung stand bräunliches Wasser. Das Gras wie damals, ich erkannte die Heilig-Geist-Wurzel. Die Landschaft war zusammengeschrumpft, sie war einfach normal, gemessen an so viel Entsetzen, gemessen an so viel Hoffnung. Die Vögel flogen von niederen Zweigen auf höhere Zweige. So fand ich nicht einmal bei ihnen die Bestätigung.
Die Bestätigung wofür? Angekommen? Heimisch zu sein? Im Gedicht finden wir das Wort Heilig-Geist-Wurzel, ein Gleichnis für Identität und Herkunft, für die Ahnen des Landes, die Familie, die Landschaft. Nein, Herbert ist an seinem Ort nicht erkannt worden. Joko Prochasko sagt, Besucher aus dem Westen kämen zum Beispiel nach Czernowitz oft nur, um Spuren deutscher und österreichischer Vergangenheit zu finden.
Es ist nicht so einfach für uns, das zu erleben, weil man versteht schon, dass der Holocaust für uns alle, für Deutsche wie für die Ukrainer gleichermaßen wichtig ist. Aber es macht einen Ukrainer verständnislos und traurig und enttäuscht ihn auch, wenn das heutige Leben übersehen wird oder gar nicht gesehen werden will. Das Einzige, was die Menschen aus dem Westen in uns interessiert, ist die jüdische Vergangenheit und die Arbeit an eigener Schuld. Und wir als heutige, lebendige Menschen sind diesen Menschen relativ egal. Das ist etwas, was dann sehr stark und sehr oft unreflektiert bleibt und zu Ressentiments führt.
Begegnungen zwischen Völkern sind mitunter schwierig, weil es Vorurteile und viel Gleichgültigkeit gibt. Die Ukrainer haben gelegentlich den Eindruck, Besucher aus dem Westen seien nicht so sehr daran interessiert, den anderen und das Fremde unvoreingenommen sachlich und differenziert wahrzunehmen.
Ich glaube nicht, dass es gut tut, darüber zu schweigen. Und das gehört thematisiert sowohl unter Ukrainern wie auch unter ihren Gästen, die in die Ukraine kommen. Es wäre, glaube ich, auch nicht richtig, die Erwartungen auf uns zu projizieren, von den Zuständen, die hier üblich sind, in relativ friedlichen und wohlhabenden Verhältnissen gelebt hatte. Und von diesem Stand heraus auf uns zu schauen und etwas Vergleichbares zu erwarten, wäre zumindest unrealistisch. Und schon gar unsympathisch ist es, wenn man glaubt, aufgrund dessen, weil man selber eine beachtliche Aufklärungs- und Aufarbeitungsarbeit getan hatte, zu einer moralischen Überlegenheit gekommen zu sein. Das sehe ich falsch. Also man muss auch uns ein bisschen Chance geben und auch Zeit geben.
Zur Sowjetzeit gab es das Lied von den Apfelbäumen, die auf dem Mars blühen werden. Woran denkt Juri Andruchowitsch, wenn er sich an die Sowjetunion erinnert?
Ich will natürlich die laute Wörter irgendwie umgehen, das wäre besser, aber jetzt wahrscheinlich sage ich es ein wenig laut. Ich bin ganz konsequent gegen der Sowjetischen Union. Also ich bin ein russisch zu sagen Antisowjetschik und ich erkläre warum. Ich habe ganz persönliche Gründe. Es war für mich die Zeit, die eigentlich für jeden in dieser Welt als die beste Lebenszeit erscheint. Ich meine jetzt die Kindheit und die Jugend. Und diese Zeit wurde vom System für mich persönlich vergiftet und ganz verdorben. Natürlich kann ich an viele schöne Sachen erinnern, aber das ist kein Verdienst des Kommunismus oder der Sowjetunion, dass ich auch schöne Erinnerungen habe. Ja? Aber die Hauptsachen, das war die Armut. Also ich kann jetzt als 45-Jähriger, kann das irgendwie schon im Sinne auch materiellen Leben vergleichen und verstehen, dass meine Familie eigentlich unglaublich arm war. Ja? Mit ständiger Angst, dass wir morgen schon kein Geld für Lebensmittel haben.
Juri Andruchowitschs Eltern waren Ingenieure. Sie waren aber nicht in der Partei und aus einer immer schon verdächtigen Gegend, aus Galizien. Sie hätten keine Möglichkeit gehabt, Karriere zu machen.
Das ist eine Sache und die zweite Sache ist totale Unfreiheit. Ja? Die KGB-Strukturen, die Geheimpolizei, die einfach alles wissen wollen, was du denkst, was du sagst, die überall präsent sind. Also wenn diese zwei Sachen miteinander verbunden sind, also gesellschaftliche Unfreiheit und Mangel auf alles, ja, Brot und Butter und alles, dann ist das schrecklich. Das wurde für mich auch in meinem Leben noch mit meinem Militärdienst gekrönt. Also das war schon wirklich eine Hölle auf der Erde. Und deswegen habe ich keine Sentimente. Und es ist für mich so erstaunlich, wenn die Leute an diese Zeit sehnen, dann denke ich, das sollen irgendwelche Nomenklatura-Leute sein. Also die Einfachen sollten keine Sehnsucht haben, schon aus einem Grund, dass sie so viel Zeit in diese ewigen Schlangen verloren haben, ja? Also immer eine Schlange, alles nur durch die Schlange, 2 Stunden lang, 3 Stunden lang. Ja, natürlich, alles war billig und so sagen jetzt die Leute.
Aber es komme nicht darauf an, nur die Preise zu vergleichen. Man müsse vielmehr alles nebeneinander halten und abwägen, Parallelen ziehen und Unterschiede feststellen, um zu verstehen.
So kann ich das sagen, dass die helle, die schöne Episoden, die Erinnerungen, ja, die sind wie bei jedem Mensch. Das bedeutet, ja, es gab manchmal schöner, heißer Sommer. Es gab wahrscheinlich mehr Wasser in Flüssen. Die Bäume waren natürlich viel höher und kräftiger damals. Und meine Eltern waren viel jünger. Und sofern ist diese Zeit schön.
Thank you.
dass es in der Ukraine mit dieser politischen Wende überhaupt kein Gewalt vorhanden ist, kein Blut vergossen. Und das war einfach ein Grund für beide unsere früheren Präsidenten, immer sich selbst zu loben. Dass wir so klug und so schön und so gut für diesen Land sind. Es gibt hier keine Gewalt, alles friedlich. Ja, wahrscheinlich kann man das nicht wirklich so sagen, dass das die verlorenen Jahre sind. Wie gesagt, es gibt nie verlorene Zeit. Jede Zeit ist die Erfahrung. Ja.
Mit den beiden Präsidenten sind Leonid Kravtschuk und Leonid Kutschma gemeint. Letzterer regierte von 1994 bis 2004 die Ukraine.
Die ukrainischen Nationaldemokraten haben Anfang 91, als in der Sowjetunion damals über den Erhalt der UdSSR abgestimmt wurde, immer wieder die Losung vertreten, wir müssen im Westen der Ukraine für Unabhängigkeit stimmen. Es ist eine historische Chance da, auf dem westlichen Territorium der Ukraine eine unabhängige Ukraine zu gründen. Kaum jemand dachte, und wir reden jetzt über den März 1991, als dieses Referendum in der Sowjetunion stattgefunden hatte, dass nach einem halben Jahr sich plötzlich die Geschichte so wenden würde, dass die gesamte Ukraine ohne Blutvergießen, ohne Revolution, ohne größere Erschütterung plötzlich zu einem souveränen Staat ausgerufen wurde. Am Anfang hat man darüber triumphiert, man hat es als Glücksgriff der Geschichte gesehen, es ist auch heute noch so. Allerdings hat man am Anfang die Probleme vielleicht nicht so erkannt, die jetzt natürlich kommen, weil die Probleme, die die Ukraine hat, lassen sich in einer Generation nicht lösen.
Die Ukraine befindet sich im Umbruch. Der amtierende Präsident Juschtschenko will diesen Umbruch nicht radikal, um keinen Bürgerkrieg in einem gewissermaßen gespaltenen Land zu provozieren. Der Staat wird sich auch mit den Interessen der Oligarchen arrangieren müssen. Zusehen, dass er diese nicht völlig entmachtet oder deren Besitz verstaatlicht. Alexander Rahr.
Juschtschenko ist kein pragmatischer Politiker. Er, denke ich, sieht sich als eine historische Figur, als Inspirator großer Ideen, der die Ukraine nach außen hin verkauft, als ein Land mit einer großen europäischen Perspektive. Die Ukraine löst sich aus einem Imperium, indem es nicht 45 Jahre lang drin saß, wie die Polen oder die Rumänen als Warschauer Paktstaaten der Sowjetunion, sondern 300 Jahre. Dieser Prozess wird zwar nicht nochmal 300 Jahre lang in umgekehrter Richtung jetzt laufen, aber es werden noch ein paar Jahrzehnte vergehen, bevor man wirklich sehen kann, ob sich die Ukraine so manifestieren wird in der europäischen Landschaft, wie es Polen oder die ehemalige DDR als Teil Deutschlands getan hat. Juschtschenko ist von seiner ganzen Ausstrahlung, von seiner Innenüberzeugung her ein Liberaler und ein Demokrat. Das macht ihn im Westen sympathisch, aber ist ein Problem für die Ukraine selbst, weil ein solcher Mann sich natürlich nicht gegen alle Widerstände, vor allen Dingen dieses post-sowjetische Bürokratie, wird so durchsetzen können. Die Ukraine ist ein schwieriger Fall, weil es so viele Besonderheiten hier zu berücksichtigen gibt. Man darf nicht vergessen, dass der Osten der Ukraine weiterhin anders tickt als der Westen der Ukraine.
Die Geschichte hat es so gefügt, sagt man in der Ukraine. Das soll alles erklären, und bezeichnenderweise verwenden diese Formulierung vor allem diejenigen, die keine Historiker sind. Die Unterschiede zwischen dem Osten und dem Westen der Ukraine sind offensichtlich. Im Westen gesteigertes Nationalbewusstsein, im Osten fehlt es an allem. Nicht nur an Konsumgütern, sondern auch an Verständnis für Demokratie. Und das Land ist sprachlich geteilt. Der Westen spricht Ukrainisch, der Osten ist generell zweisprachig. In den Städten herrscht Russisch vor und auf dem Land ein russisch-ukrainisches Gemisch, das Surschik genannt wird. Hinzu kommt, wie man sagt, eine Trennung in einen antikommunistischen Westen und einen kommunistischen Osten. Ein explosives Gemisch.
Juri Andruchowitsch erhielt ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Als Autor aus dem Osten hat er in Berlin die Erfahrung gemacht.
Dass es wirklich manchmal zu wenig Verständnis gibt in dieser Kommunikation zwischen einem östlichen Autor und westlichem Publikum. Gerade ich habe fast kein Problem. Nachdem meine Texte schon in guter Übersetzung hier veröffentlicht wurden, habe ich mich radikal anders gefühlt. Aber ich habe auch die andere Erfahrung. Ich war noch ganz unbekannt hier als ein Autor. Keine wirkliche Übersetzungen. Die Übersetzungen wurden nur für die unzählige Lesungen gemacht. Und es gab so unglaublich viel Missverständnis. Und das war einfach ein sehr kompliziertes Gespräch wie durch eine Wand, ja? Wie durch eine Mauer.
Deshalb ist es für einen Autor aus dem Osten wichtig, hier in Deutschland gut übersetzt zu werden, veröffentlichen zu können und rezensiert zu werden. Er braucht Leser, braucht den Dialog.
Wir in Osteuropa und in Westeuropa haben unglaublich viel Klischees voneinander und übereinander. Und wir sollen das irgendwie bekämpfen. Die Schriftsteller sind hier nicht eine so schlechte Methode, die Schriftstellerei. Das ist etwas ganz Unmittelbares und Unpolitisches auch. So kann ich das mit viel Hoffnung sagen, dass immer die heutige Literatur aus der Ukraine in Deutschland bekannt wird, desto mehr die Perspektive für gemeinsames Verständnis und für unsere gegenseitige Entwicklung diese Perspektive ist.
Nicht hinter diesen Türen, nicht in den sonnendurchfluteten Städten zerreißt jeden Morgen das erschöpfte Herz der Epoche. Die Zeit geht tatsächlich vorbei. Aber sie geht so nah vorbei, dass du, siehst du hin, schon ihre vollgesogenen Fasern unterscheidest und das Geflüster wiederholst, in ihren Sätzen vernommen, als wolltest du, dass man später irgendwann einmal deine Stimme erkennt und sagen kann, so entstand eine Epoche. So drehte sie ab, schwer wie ein Bombenflugzeug, ließ erloschene Planeten und überlastete Telefonzentralen zurück, verscheuchte die Wildenten aus den Flussauen. Auffliegend überschreien sie Lastträger, Gott, Frachtkähne. Sergei Sadan.
Eine neue Epoche. Der Dichter Zbigniew Herbert war ein Fremder, als er seinen Heimatort Lemberg aufsuchte. Juri Andruchowitsch ist für ein Jahr außer Landes als ein Vermittler der Literatur zwischen Ost- und Westeuropa. Er hofft, wenn er in die Ukraine zurückkehrt, wiedererkannt zu werden. Er sollte die Heilig-Geist-Wurzel nicht aus den Augen verlieren, weil er sonst Gefahr läuft, nicht wirklich anzukommen, nicht wirklich dazuzugehören. Er hofft auch, dass sein Land demokratischer geworden ist.
Der Politologe Alexander Rahr.
Aus meiner Sicht ist die Ukraine in den letzten 15 Jahren mit riesen Schritten nach vorne gegangen. Die Ukraine ist in vielerlei Hinsicht stabiler als andere Gussländer. Es hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu Russland bisher immer auf eine pragmatische Ebene stellen können. Die Ukraine hat es immer wieder verstanden, mit anderen schwierigen Nachbarn, Rumänien, aber auch die Türkei, eine richtige Diplomatie aufzubauen. Die Ukraine, sagen wir mal historisch gesehen, ist eher eine Erfolgsstory des postsowjetischen Raums.
Im Schwebezustand. Die Ukraine nach der Orangenen Revolution. Ein Feature von Joachim Hildebrand. Es sprachen Walter Gontermann, Matthias Hase und Volker Risch. Ton und Technik Christoph Bette und Gabi Treichel. Redaktion und Regie Thomas Zenke. Deutschlandfunk 2006.